Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wurde der Monotheismus, also der Glaube an einen einzigen Gott, in dieser Zeit geboren. Und die Ägypter hatten zu dieser Zeit hunderte von Göttern. Isis, Osiris, Ptah, Sobek und wie sie alle hießen. Und er fängt nun an, dieser Pharao Echnaton oder Echnaton fängt nun an zu sagen, es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott heißt Aton. Und da, von diesem Echnaton, der ein wirklicher Revolutionär war, aber es war eine Revolution von oben. Und die sickerte nicht in das Volk ein. Und das war das große Problem dieses Pharaos, denn nach seinem Tode wurden alle Inschriften von ihm getilgt. Und es war wirklich ein vergessener Pharao. Und nur durch die Ausgrabungen in Achet-Aton, das ist der Ort, wo er sich seine separate Stadt gebaut hat, ist dieser Echnaton bekannt geworden. Aber auch noch aus einem anderen Grund. Den können Sie in Berlin sehen. Und zwar Nofretete, das war nämlich seine Frau. Und dann ist noch etwas anderes passiert, dass mich Sigmund Freud darauf gebracht hat, den Moses, den weltberühmten Moses, in die Zeit des Echnaton zu versetzen. Und jetzt ist das nicht nur so eine dahingesagte Spekulation, sondern es beruht darauf, wenn Sie die Sonnenlieder des Echnaton vergleichen mit zum Beispiel dem Psalm 104 aus der Bibel, dann sehen Sie die Parallelen. Und dieser Mann, dieser Moses, heißt mit ägyptischem Namen Thotmes. Und aus Thotmes wurde dann bei den Hebräern der Moses. Und von diesen beiden Personen, Persönlichkeiten, handelt dieses Buch. Also, unser Thotmes, alias Moses, ja, wächst am Königshof auf und wird ein General der Ägypter und hat dann eine Begegnung mit dem Dornbusch. Sie wissen, was ich damit meine, eine Begegnung mit Gott. Und das war eigentlich das Schwierige an diesem Buch. Es ist also nicht nur eine historische Erzählung, sondern die Schwierigkeit bestand darin, Gott in der heutigen Zeit sichtbar zu machen. Und ich glaube aber, dass mir das ganz gut gelungen ist. Dieses Buch wird von einem, oder der Inhalt dieses Buches wird von einem Griechen erzählt. Warum habe ich einen Griechen genommen? Weil mir die griechische Welt halt vertraut ist, ja. Und durch meine anderen Bücher. Und sodass dieser Eumenes, heißt er, der erzählt nun die Geschichte von Echnaton und Moses. Und damit der Vorrede genug und ich fange jetzt an, in den Text zu steigen. Er war ein Fürst im Ägyptenland und ein Gott. Seine Herrschaft war segensreich für sein Volk. Gewaltig waren seine Taten. Man nannte seinen Namen ehrfurchtsvoll am Ufer des Euphrat und unter den Zedern des Libanon. Er schlug die Fremdvölker der Wüste und zog wie einen geheimnisvollen Gott aus dem Land der Fleischtöpfe in die Wüste. Und der Gott wanderte in einer Staubwolke vor ihm her. Sein Gesicht brannte vor Eifer, das Wort zu erfüllen. Er war ein Heiliger, doch er war so göttlich wie die Pharaonen und außerdem so sterblich. Unsterblich allerdings durch seine Taten. Die Spuren seines Fußes mögen verweht sein, aber seine Worte gelten ewiglich. Noch in Hunderttausenden von Jahren wird man seinen Namen rühmen, denn seit er auf Erden wandelte, unterscheidet man Gut und Böse. Er nannte sich Thotmes und hatte auch andere Namen, über die noch zu berichten sein wird. Der dies niederschreibt, ist ein Grieche, der unter den Habiru aufwuchs, die manche auch Hebräer nennen. Er ließ mich gelten. Ich war sein Freund, Bruder, Berater und Schildträger. Seine rechte Hand nannte er mich manchmal. Mein Name ist Eumenes. Damals wohnte ich in Gosen, im Delta des Ägyptenlandes, unter den Fronknechten für die Tempel des großen Pharaos Amonophis III. Geheiligt ist sein Name den Ägyptern. Sie mussten Ziegel brennen und sie aufeinander turmen und wurden dafür gut ernährt. Mein Vater stammt aus Mykonos, manchmal auch aus Theben. Dies wechselt, je nachdem, wie viel Bier er getrunken hat. Er betrieb das ehrenwerte Handwerk eines Wasserschöpfers. Meine Mutter war eine Ausgestoßene der Habiru, die darin gefehlt hatte, sich mit einem Fremden einzulassen. Mein Vater glaubte an Zeus, Apoll und Poseidon. Meine Mutter ja dagegen an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ganz klug wurde ich lange Zeit nicht daraus. Auf jeden Fall betete sie zu einem geheimnisvollen Gott, dessen Name man nicht einmal nennen durfte. Und wenn sie niederkniete, stand auch keine Statue in unserer kargen Hütte, und zu einem Tempel habe ich sie auch niemals gehen sehen. Vater spottete, wenn sie nicht anwesend war, dass sie niemand anbetete. Aber er ließ ihr ihren Glauben, denn ihr Volk glaubte, dass nur das Kind eines Habiru, einer Habiru, auch ein Habiru wäre. Das hätte mir noch gefehlt. Es war der große Kummer meiner Mutter, dass ich wie ein Grieche dachte und mich auch als solcher verstand. Wer wollte schon einem Volk angehören, das so verachtet war wie die Habiru, die niedrigsten Fronarbeiten verrichten mussten? Wir waren aber in dem Dorf meiner Kindheit die einzigen Griechen. Ich lebte unter lauter Habiru und das brachte mich in die Lage, sie besser zu verstehen als die Ägypter. Thotmes Eltern waren unsere Nachbarn. Es war also unvermeidlich, dass wir uns kennenlernten. Und so spielte ich mit ihm die kindlichen Spiele, lernte mit ihm schwimmen, und das Dorf sah uns als Plage an, weil wir in den Dinkelfeldern herumtobten, die Jungen des Dorfes zu einer Bande sammelten, die gegen das Nachbardorf kämpfte, wenn auch unsere Waffen nur Stöcke waren. Auch größere Frevel wurden uns nachgesagt, wie der Einbruch in die bewachten Kornsilos, was unsere Familien öfter ein Festmahl unter der Reihe ermöglichte. Nein, damals ahnte niemand von uns, mich eingeschlossen, mit wem wir die wilden Spiele betrieben. Doch schon damals hätte man erkennen können, dass er anders war. Sein Geist schied uns von ihm. Plötzlich war der Bach, der durch unser Dorf floss, der Euphrat, und der Erdhaufen gegenüber unserem Schöpfrat Megiddo und jenseits auf der anderen Seite des Flusslaufes war das Land der Hyksos, und wir durften nicht einfach hinüberschwimmen, sondern mussten Balken zu einem Floß zusammenfügen, das die Streitmacht des Pharaos darstellte und uns in das Land der Hyksos bringen sollte. Trotz seiner verrückten Ideen folgten ihm alle, denn er hatte einen jähzornigen Charakter, wenn man ihm nicht gleich folgte. Mich dagegen behandelte er jedoch stets sanftmütig, und so wurde ich zu seinem Schatten. Mich beeindruckte seine Fantasie und vor allem seine Fähigkeit, selbst die absonderlichsten Fantasien zu verwirklichen. Kurz, er war der geborene Anführer. Es gab schon damals Gerüchte über Thotmes. Geheimnisvolle Andeutung, ein Raunen umwaberte ihn. Die Leute im Dorf beschwerten sich nicht bei seinem Vater, sondern natürlich beim ungeliebten Nachbarn, den Griechen. Doch dem kamen sie damit gerade recht. Mein Vater lachte nur und sagte, für die Taten der Jungen bin ich nicht verantwortlich. Beschwert euch bei den Göttern, die durch die Büsche toben. Heißen sie nun Pan oder gar Dionysos. Jungen müssen sich austoben. Aber selbst als die Kriegsknechte des Pharao durch die Orte streiften, um die Frevler zu suchen, die sich am Eigentum des Pharaos eben jener Kornspeicher vergangen hatte, verriet uns niemand. Obwohl doch alle wussten, dass es Totnes mit seiner Bande war. Oh ja, damals schon hielt ihn jeder für einen wilden Jungen, der durch den Lanzenstoß eines Kriegsknechtes früh im Haus des Lebens enden würde. Ich bin mit ihm hochgestiegen und tief gefallen und habe ihn auf den Spuren seines unsichtbaren Gottes begleitet, und als sein Schicksal uns trennte, bin ich zurückgegangen an das Ufer des großen Meeres, unweit des letzten Atom-Tempels, wo ich mich als Schreiber verdingte. Und da ich nicht nur die heiligen Buchstaben der Ägypter, sondern auch die Schriften der Babylonier beherrsche, habe ich mein Auskommen. Mein Herz zittert noch nicht, aber ich spüre, dass mein Atem kürzer wird und die Gicht an meinem Knochen zerrt. An das Vergangene erinnere ich mich besser als an das, was ich vor kurzem verrichtet habe. So hört, meine Freunde, was geschah. Hört, wie es im Haus des Pharaos anfing. Amenophis hatte seine eigene Tochter beigewohnt. Erschrickt nicht über die Sitten, die sich ägyptische Könige anmaßen. Sie sehen darin die reine Haltung des göttlichen Blutes und wähnen sich ohne Schuld. Kein Mensch ist ohne Fehl. Kein Mensch ist je aus dem Reich des Westens zurückgekommen, sodass wir nicht wissen, ob der Frevel auf der Waage des Anubis zu schwer wiegt. So beginne ich nun die Geschichte. Die Sonne steigt rot aus dem Meer empor. Das ist der Bericht, so fängt der Bericht des Eumenes an. Und jetzt werde ich mich dem Pharao Echnaton zuwenden und ihn vorstellen. Der Pharao hat seine Hauptstadt Theben gründlich satt. Einige Sommer und Winter kamen und gingen und Aton, also der Sonnenball, zog über das Firmament und verschwand und kam wieder und verschwand erneut. In ewiger Wiederkehr explodierte Aton an jedem Morgen mit einem Strahlenregen und schenkte Leben. Es war eine Zwischenzeit, was damals niemand erkannte. Die Wasser schienen langsamer zu fließen. Echnaton wartete, dass seine neue Hauptstadt fertig wird. Die Schafe warfen Lämmer, die Vögel bauten Nester, die Ähren wiegten sich reich im Wind in der schwarzen Krume am Rande des Nils. So ewig wie der Pharao es besank, war die Sonne und wärmte Mensch und Tier und spendete Leben vor dem rotsteinigen Bergen. Echnaton und Nofretete bekamen weitere Mädchen und sie prophezeite ihrem Mahl, dass weitere Kinder folgen würden. Ich fühle mich nicht wohl in dieser Hochburg des Amun. Der Reichstempel ist zwar geschlossen, aber in den anderen Tempel wird mehr denn je geopfert. Dem Da, der Hathor, der Isis, dem Sobek und natürlich auch Osiris. Theben ist keine angemessene Residenz für meinen Gott. Ich wollte, meine Stadt wäre bald fertig, sodass wir aus diesem verfluchten Theben fortgehen können. Schließlich, nach zwei weiteren Nilschwämmen, erlöste der Haushofmeister dem Pharao mit der Nachricht, dass die Stadt für ihn bereit sei. Sofort rief Echnaton den Hohen Rat zu sich. Von seinem Gesicht ging ein Strahlen aus, wie sie es lange an ihm nicht mehr gesehen hatten. Endlich kann der Umzug beginnen. Wir gehen fort aus Theben. Und mit mir der gesamte Hofstaat. Alle Ministerien, alle Aton-Priester, ein jeglicher, der sich mir verbunden fühlt. Alle Schätze des Landes gehen mit uns. Wir werden nie wieder nach Theben, in diese verderbte Stadt des Aton zurückkehren. Alle Händler, alle Handwerker, die sich die Gunst des Atons erhalten wollen, finden in Achet Aton eine neue Heimstatt. Wenn ich in meine Stadt komme, will ich Leben vorfinden. So sprach er. Und so wurde es Wirklichkeit. Und der Palast in Theben entvölkerte sich langsam. Die Stadt verlor ihre besten Handwerker, Maler, Zimmerleute. Sogar die Märkte wurden kleiner. Die Thebaner, die sich anfangs so störrisch gezeigt hatten, beklagten nun ihr Schicksal. Und jeder, der vom Hof gelebt hatte, und dies waren viele, überlegte, ob man sich nicht doch in die Gnade des Aton begeben sollte. Echnaton nannte seine Stadt Achet Aton, Horizont des Aton. Sie lag in einer muschelfeuerartigen Bucht gegenüber einer Oase mit fruchtbarem Boden, in der Dattelpalmen wuchsen. Hinter den Residenzen der Hofleute stiegen rotsteinig die Felsen hoch, die in der Glut des Aton verheißungsvoll leuchteten. Auf einem mit Elektronen beschlagenen Wagen fuhr Echnaton in seine Stadt ein. Neben ihm stand mit hoch erhobenem Kopf seine göttliche Gemahlin Nofretete. Hinter ihm fuhr Thee mit den Töchtern des königlichen Paares. Und es war genug Volk nach Achet Aton gezogen, um ihn jubelnd mit Palmenzweigen zu begrüßen. Er bog mit seiner tausendköpfigen Gefolge in die Königstraße ein, die parallel zum Nil verlief und von den Regierungsgebäuden und Residenzen zum Tempel führte, der mit einer Länge von 760 Metern und einer Breite von 275 Metern den Reichstempel des Amun in Theben bei Weitem übertraf. Die Königstraße war so lang, dass sie dem Weg der Sonne am Firmament entsprach. Seitlich ging es zu baumbestandenen Plätzen mit Brunnen. Vor dem Tempel standen meterhohe Kolossalstatuen des Pharao in einer noch nie gesehenen Gestalt. Ein Abbild von Echnatons schwächlichem Körper mit einem grotesk verlängerten Kopf, die Augen tief in den Augenhöhlen. Obwohl die Kolossalstatuen und Abbildungen auf dem Pylon seinen unansehnlichen Körper, seinen Schmerbauch zeigten, ging von ihnen etwas Furchterregendes aus. Jeden, der die Statuen sah, erfasste ein Schauer. Dies war kein Mensch. Dies war ein Gott, gerade durch den unverfälscht gezeigten Körper bedrohlich wie Sobek, der Krokodilsgott. Solche Bildnisse hatte es bisher nicht gegeben. Neben der Revolution der Religion wurde hier die Revolution der Kunst sichtbar. Wie schon in Epizod war der Tempel ohne Dach jedoch noch viel größer. Kolonnaden zur Rechten und Linken säumten den Altarplatz, wo Händler, Opfertiere, Schmuck und Amulette anboten. Wer zu Aton beten wollte, musste sich ungeschützt der Sonne ausliefern. Und hier sprach Echnaton das Gebet, das von nun an in allen Aton-Tempel zur Liturgie gehörte und den Gottesdienst einleitete und mit Recht als einer der schönsten Verse galt, die je für einen Gott gedichtet wurde. Echnaton hatte das Gebet, den Hymnus, selbst verfasst. Schön erscheinst du im Horizont des Himmels, rief Echnaton. Dir, Sonne, ist das Leben bestimmt. Du bist aufgegangen im Osthorizont und hast jedes Land mit deiner Schönheit erfüllt. Schön bist du, groß und strahlend, hoch über allem Land. Deine Strahlen umfassen die Länder bis ans Ende von allem, die du geschaffen hast. Du bist Re, wenn du ihre Grenzen erreichst und dich niederbeugst vor deinen geliebten Sohn. Dies erklärte, warum keine anderen Götter notwendig waren. Alles kam von Adlern, Aton und alles auf der Erde war ihm untergeordnet. Echnatons Gebete wurden von den Priestern in einem abgestimmten Singsang wiederholt. Danach ging die Prozession zum großen Palast, sowohl der Regierungssitz als auch Echnatons Residenz sowie das Haus der Töchter war aus ockerfarbenem Naturstein. Nun bin ich zu Hause, sagte Echnaton, als die Familie zusammensaß. Und Echnaton sprach, ich werde alle Tempel der Steingötter schließen. Es gibt nur einen Gott und er allein soll von nun an verherrlicht werden und Schutz und Leben versprechen. Ich will an jedem Königsdenkmal, an jedem Obelisk die Namen der anderen Götter tilgen. Die Vertreibung der Götter wird das Volk gegen dich aufbringen, entsetzte sich Teje, seine Mutter. Und ihr Liebhaber Ehe wackelte genauso entsetzt mit dem Kopf. Das Volk gegen dich aufbringen, echote er. Dann werden Totmes und Haremhab die richtige Antwort geben. Denn dies ist mein Gesetz. Es wird keine Götter geben neben mir. Der eint nur Gott, nur ich und Gott und Aton sind eins. Du entfremdest dich deinem Volk, mahnte Teja noch einmal. Ach übrigens, den Namen deines Vaters Amenophis wirst du doch von deinem Bildersturm ausnehmen. Echnaton senkte den Kopf. Nein, auch sein Name wird getilgt, flüsterte er. Ich bin der Erste. Mit mir beginnt das Zeitalter des Aton. Vor mir war die Unheilheit und diese wird nie wiederkommen. Und im Übrigen, ich urteile nicht nach Herkob, sondern nach der Liebe zu mir und Aton. Nun möchte ich den Gegenpart vorstellen, nämlich jenen Moses. Und zwar möchte ich schildern, wie er das Gesetz, die 10 Gebote bekam. 6 Männer begleiteten ihn zum Berg Sinai. Aaron, Josua, Kaleb, Raneb, Eumenes und Hermelaus. Schweigend ging die Gruppe zum Sockel des Berges. Je näher sie dem Berg kamen, desto häufiger spürten sie unter den Füßen ein Schütteln, als würde der Berg husten. Geh nicht, wir brauchen dich, bat Aaron. Ja, Vater, geh nicht, bat auch sein Sohn. Er will es, erwiderte Totmes und tätschelte dem Sohn die Wange. In Ägypten hat man Theben fast 60 Nilschwänden zugeschrieben, als er den Berg bestieg. Ein Stück begleiteten ihn noch Aaron. Die anderen winkten ihm mit bangen Gesichtern nach. Kurz vor dem Gipfel schied auch Aaron vor ihm. Je höher Totmes kam, umso dichter wurde der Rauch. Neben ihm polterten Steine ins Tal hinunter. Der Berg bebte und schüttelte sich. Aber Totmes stieg unbeirrt weiter und betete dabei. Herr, einziger Gott, ich komme zu dir, um Rat zu holen. Was willst du, was ich tue? Schließlich betrat er ein Plateau, eingehüllt von Wolken, an einem Kratersee mit flüssiger Lava. Er fand in einer Grotte Unterschlupf, wo ein großer Stein wie ein Sessel geformt zum Ausruhen einlud. Er legte seine Provianttasche nieder und wartete. Ich bin hier, sagte er. Niemand antwortete. Im Krater brodelte die Lava. Fontänen spritzten hoch. Rauch machte ihm das Atmen schwer. Ich bin gekommen, Herr, wiederholte er immer wieder. Dann glaubte er, in einer Rauchwolke etwas Undefinierbares zu sehen. Er spürte eine große Kraft. In einem Flammenschleier schien etwas Dunkles zu stehen. Ihn schauderte. Und nun kam die Stimme und er hörte sie in sich und vor sich und aus dem Felsen und aus dem Feuer. Meine Worte sind Weisung für mein Volk. Er atmete auf. Die Vermählung mit deinem Volk bedarf deines Wortes, erwiderte Totmes demütig. Das Volk muss vorbereitet werden, damit es vor deinem Angesicht bestehen kann. Ich habe mein Volk zum erstgeborenen Sohn erhoben. Es soll allen Völkern ein Vorbild sein Er soll zeigen, dass man dem Tiersein entfliehen kann und das Recht des Stärkeren nicht als Weisheit gilt. Ich will, dass mein Volk aller Gier entkleidet ist. So nimm meine Tafel aus Stein und grab, was ich dir sage, hinein, damit es von nun an dem Leben meines Volkes bestimmt. Und Thotmes tat, wie ihm geheißen, und grub die Worte Gottes in den Stein. Blut floss aus seinen Fingern, so sehr mühte er sich ab. Es waren Worte, die alles veränderten, ein Maßstab für ein gerechtes Leben. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat und dir das Gesetz gab, nach dem mein Volk leben soll. 10 Gebote gab die Stimme dem Volk der Hebräer. Du sollst keine anderen Götter mehr haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifersicherer Gott. Du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht zum Niedrigen aussprechen. Denk an den Sabbat, um ihn heilig zu halten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, noch dein Weib und alles, was dein Nächster hat. Die Stimme war nun schärfer geworden und fordernder. Nach diesem Gesetz soll mein Volk fortan leben und sich einrichten. Nur so kann das Volk Israel zu meinem Volk werden. Von nun an weiß jeder, was Recht oder Unrecht ist. Dazu kamen weitere Gesetze, weitere Anweisungen, wie die Gesetze zu befolgen waren. Und lange ging es so weiter. Viele Tage, bis das Volk eingebunden war in ein Regelwerk. Und Thotmes arbeitete im Schweiß seines Angesichts und eingehüllt in die Stimme der Schwere vor ihm. Du legst deinem Volk ein schweres Joch auf, wagte Thotmes zu widersprechen. Ich lasse sie Mensch werden, erwiderte die Stimme sanft. Mein Gesetz wird zum Vorbild werden allen Völkern und jedes Menschen. Man wird mich verdammen und mir die Gebote zuschreiben, zu schwer dünken sie mir. Hast du nicht selbst schon gedacht, dass man das Volk in den Glauben einbinden muss? Das habe ich, gab er demütig zu. Du bist mein Werkzeug, das dem Menschen für alle Ewigkeit eine neue Sittlichkeit schenkt. Er erkannte dies sehr wohl, wusste aber, dass er nun in einen ständigen Streit zwischen Gut und Böse eingebunden war. O Herr, sie werden mich einen Echnaton nennen und sich gegen mich wenden. Ich habe dich nicht erwählt, dich zu lieben. Schwer drückte ihn die Stimme, doch er folgte und grub weiterhin Gesetze in die Tafeln. Und wenn er erschöpft abbrach, sprang das Feuer aus dem Krater hoch und ein warmer Hauch streifte sein Gesicht und er nahm es als Aufmunterung, in seinem Tun fortzufahren. 40 Tage blieb er oben auf dem Berg und hörte der Stimme zu. Dann erlösten ihn die Worte: Es ist getan. Dankeschön. Falls jemand Fragen dazu hat, beantworte ich die gerne, inwieweit das also geschichtlich auf geschichtlicher Grundlage steht. Aber im Übrigen, draußen ist eine kleine Buchhandlung, wo man auch dieses Buch erstellen kann. Vielen Dank nochmal.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.